NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Und da ist es heute Zeit für die vorletzte Folge, Folge 14 aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Matthias Brandt liest wieder. Blicken wir kurz zurück. Nach Honsas Tod und Begräbnis wissen Karl, Angelita und Jeronimo, sie müssen umgehend aus der morbiden Stadt der Toten verschwinden. Sie bekommen unerwartet Hilfe von der südamerikanischen Magd des schrecklichen Wirts. Sie fängt sie auf dem Rückweg vom Friedhof ab mit ihrem Gespann und ihren gepackten Sachen, um ihnen die sofortige Flucht zu ermöglichen. Angelita trägt jetzt Honsas Fuhrmannsmantel und seinen Hut und tatsächlich, es gelingt. Sie entkommen, sie finden den Weg in die Ebene und verbringen die Nacht am Ufer eines kleinen Flusses.
Der Morgen kam wie ein Geist. Er wehte weißlich über das Land, denn obwohl keine Wolke am Himmel stand, war die Sonne verhangen nahe der Unsichtbarkeit. Trotzdem war alles ungeheuer hell. Sie passierten befestigte Dörfer auf Kuppen, begegneten aber keinen Menschen. Auf Stelzen stehende Kornspeicher bei den Bauernhöfen, riesige menschenähnliche Figuren aus Holz in den Feldern. Sie ritten dahin über eine tellerflache Ebene, auf der das Gras mehr als mannshoch stand. Nur die Köpfe der Reiter ragten schwankend über die Halme empor. Das Gras holte sie alle ein. »Es ist so schön hier«, sagte Jeronimo mit Blick auf das herrliche, so oft mit dem Blut seiner Einwohner bespritzte Land. Sie sahen ein Zicklein am Weg, das unablässig meckernd Luftsprünge machte. Es war so begeistert von sich selbst, dass sie alle lachten. Seit Tagen erstmals wieder sah Karl ein Strahlen auf Angelitas Gesicht. Er sagte sich, »vielleicht, nach allem, sind das die besten Momente.« Obwohl keine Gefahr mehr bestand, dass er, einmal abgestiegen, nicht mehr aufs Pferd kam, wollte Karl keine Rast mehr machen. Er fühlte sich gut. Er roch das Meer, dessen Ausdünstungen der Wind landeinwärts trieb. Jeronimo fragte, »Wie lange noch?« »Bis wir anstoßen.« »Ich bin müde.« »Wenn Gott will, kommt Laredo uns ein Stück entgegen.« Weiter ging's, dann mussten die Zugtiere noch einmal fressen und im Himmel rief noch einmal der Adler. Karl dachte an Zitlakezal. Er war nicht in sie verliebt gewesen, sie hatte ihm gefallen. Ihr Gesicht, ihre Haare, die gleichgültige Art, ihn anzublicken. Sie hatte ihn beeindruckt, beunruhigt. Flüchtig fiel ihm ein, dass er vergeblich versucht hatte, nicht nur das Los der Kagos zu verbessern, sondern auch das Los der Menschen in Ostindien, in Neuspanien. Die Warnung von Fray de las Casas harrte in ihm nach, dass dem König in der neuen Welt nicht ein Real gehöre, dass der Kaiser dort nichts besitze, außer den Auftrag, den Menschen Gutes zu tun. Bei diesen Gedanken verspürte Karl keine Anspannung mehr, sondern eine Gelassenheit wie von einem, der ganz unten angekommen ist, der nach langer Zeit wieder festen Boden unter den Füßen hat. Dieser feste Boden, die Wahrheit, bestand im Geständnis des Scheiterns. Ganz ruhig sagte er bei sich, »Ich weiß, ich habe Fehler gemacht.« Und indem er dem Grauschimmel sacht die Absätze in die Seite stieß, fügte er hinzu, »Bedauerlich, aber es ist so. Wie viel Zeit war seit der Flucht aus Juste vergangen? 3 Wochen? Oder 7 Wochen? Ob 3 oder 4 oder 5, er wusste es nicht. Aber die Reise hatte ihm viel Neues gezeigt, Unerwartetes, Offenes, Lohnendes. Er empfand Dankbarkeit und ritt weiter in der ruhigen Gewissheit, dass der Weg, den sie eingeschlagen hatten, nirgends hinführen konnte als nur nach Laredo. Angelita behauptete, sie seien nicht mehr weit entfernt. Gefragt, ob sie den Weg kenne, behauptete sie, man könne sich unmöglich irren. Auch hier glaubte man, Honsa reden zu hören. Sie sagte, die Landschaft sei jetzt so leuchtend grün, es fehle bestimmt nicht mehr viel. Dann begann sie zu singen. Sie wusste, dies war ihr letzter gemeinsamer Tag. Deshalb sang sie, um sich und Jeronimo abzulenken. Sie weinte, als sie erstmals die Brandung hörten. Ein ausgedünntes, malendes Rauschen, das allmählich anschwoll, je näher sie der Küste kamen. Und später, als es ans Abschiednehmen ging, weinte Angelita erneut. Recht traurig, recht traurig. Die Straße rechts führte nach Osten, geradeaus ging es nach Laredo. Hier trennten sich ihre Wege. Der ihnen ins Gesicht fahrende Meerwind, das Rauschen der Brandung, Angelitas Weinen, dies alles gruppierte sich um das Wort Abschied. Karl gab dem Mädchen einen Dukaten. Nachdem die beiden einander eine Weile angesehen hatten, sagte Angelita, er sei ein klasse Kerl. Karl war verlegen, weil er das Wort nicht kannte und seltsam fand und nicht wusste, wie es aufzufassen war. Derlei lag außerhalb seiner Erfahrungswelt. Sie sagte, es ist als Kompliment zu verstehen. Das habe ich noch nie zu jemandem gesagt. Sie sind wirklich ein klasse Kerl. Jeronimo sah, wie sehr Karl sich freute. Und Karl sah die eigene Freude in Jeronimos Gesicht. Als Person angenommen zu werden, gemocht zu werden um seiner selbst willen, jetzt hatte er es. Er schaute von einem Gesicht zum anderen, dann zog er ein großes Stück Honigkuchen aus der Tasche. Woher er es hatte, wusste er selbst nicht. Er drückte es Angelita in die Hand. Für die Reise. Das Mädchen freute sich. Danke. Ich hätte gerne mehr Zeit mit dir verbracht. Wie genau Karl Letzteres sagte? Vielleicht nicht genau so, aber so ähnlich. Es kam so spontan, dass er die genaue Formulierung im nächsten Moment nicht hätte wiederholen können. Für Angelita war es verwirrend, alles so persönlich und ein bisschen peinlich, dass sie rot wurde. Sie sagte, ich will das alles ganz schnell vergessen und glauben, dass ich es nur geträumt habe und die Welt noch normal ist. Auf die Frage, wohin er jetzt gehe, antwortete er, hinunter zum Meer. Und dann? Ein neues Leben? Ein anderes, hoffe ich. Und du? Immer heimwärts. Die Zukunft? Ich weiß nicht. Ich werde oft von unserer Reise erzählen. Deine Geschichte wird den Sieg davontragen. Ich verstehe nicht. Egal. Weil es so ist. Alles Gute. Pass auf dich auf. Er verneigte sich. Person und Kleidung gaben nicht mehr viel her. Das Gesicht unrasiert, das Haar zu lang und strähnig, die Frisur ganz durcheinander, von wildem Aussehen. Der Mantel zerrissen, die Stiefel lotterig. In diesem Zustand legte er seine Hand auf ihre und dankte ihr noch einmal. Es war schön, dir begegnet zu sein. Das bringt mich alles ganz durcheinander. Man würde glauben, ich sei verrückt, wenn man meine Gedanken lesen könnte. Es ist so viel auf einmal, es ist so schwer, von einer Minute auf die andere allein zu sein und nach Hause zu fahren ohne Honsa. Ich muss meine Gedanken erst einmal wieder ordnen. Jetzt war die Reihe an Jeronimo. Es ging ihm nicht besser als Angelita, beide ernst, weniger mit dem Gegenüber beschäftigt, als mit der Anstrengung, die Tränen hinunterzuwürgen. Angelita trat einen Schritt nach vorn und umarmte Jeronimo, drückte ihn fest an sich. Jeronimo lehnte den Kopf an ihre Brust, es schüttelte ihn. »Das Leben ist ja doch ziemlich kurz«, sagte sie. »Und da lohnt es sich, wenn man gescheit ist. Also, sei gescheit.« Sie straffte die Schultern, richtete sich auf und trat zurück. Sie sagte, »Und jetzt nach Hause.« »Bist du sicher?« Trotz des traurigen Abschieds lag viel Vorfreude in ihrem Gesicht. Sie verstand gar nicht, wie man fragen konnte. Wiewohl ihre Stimme warm klang und so, als wolle sie ganz etwas anderes sagen. »Das ist ja wohl klar.« Sie kletterte auf den Bock, nahm die Zügel. »Kommt ihr zurecht?« »Ja, wir kommen zurecht.« »Ich werde euch vermissen für einige Zeit.« Die letzte Berührung der gegenseitigen Blicke, dann schnalzte sie mit der Zunge und die Maultiere zogen an. Das Mädchen winkte mit der Hand, doch ohne sich nochmals umzudrehen. Sie schwenkte den Fuhrmannshut. Ihr Haar flatterte frei. Es war dies Flüchtige, das Flattern der Haare, das sich vor allem in Karls Netzhaut einbrannte. »Leb wohl, Angelita. Adios.« Auch Jeronimo schwenkte seinen Hut. Dann sagte er in einer Mischung aus Resignation und Empörung, »Jetzt fährt sie tatsächlich weg.« Er schüttelte fassungslos den Kopf. Und Karl legte einen Arm über die schmalen Schultern des Buben auf sehr irdische Art. Jeronimo lehnte sich an Karls Seite. Zuletzt hob sich der Wagen mit Angelita kaum mehr vom Grau der Straße ab. Da war Jeronimo schon ganz woanders. »Gehen wir ans Meer? Ich möchte schwimmen.« Sie nahmen einen gewundenen Pfad, der hinunter ins Zentrum von Laredo führte. In den Kehren sahen sie über die Dächer hinweg rechter Hand den Hafen mit seinen Schiffen, Werkstätten und Magazinen. Sie gingen zwischen Sandhügeln über einen gewundenen Weg. Jeronimo übergab Karl die Zügel und sprang beidbeinig einen Hang hinunter, knöcheltief im Sand versinkend. Einmal überschlug er sich, war im nächsten Moment wieder auf den Beinen und sprang weiter. Karl hörte ihn lachen, ein Lachen für sich selbst. In immer stärker blendendem Gegenlicht erreichten sie den Strand. Der Boden war hier aus so leichtem Sand, dass sie mühsam waten mussten, wo nicht Bewuchs mit Gras und Gestrüpp das Gehen erleichterte. Also gingen sie hinüber zur nackten Sandebene, die sich am unmittelbaren Ufer in sachter Wölbung dehnte. Dort, wo das Meerwasser den Sand erreichte und ihn beständig feucht hielt, fiel das Gehen leichter, weil der Boden unter den Füßen nicht auswich. Hart am Ufer verfolgten sie ihren Weg. Das Meer war unruhig, sehr hohe Wellen, Walzen aus Gischt, wie fast immer in dieser Gegend, die Karl gut kannte. Er selbst war hier nach seiner Abdankung völlig erschöpft eingetroffen, aus Seeland kommend. Aber wen interessierte das noch? Er spürte die Vergangenheit an der äußersten Küste seines Lebens sich brechen und unter den Füßen zurückfluten, die Gegenwart mit sich reißend in das große Nichts. Jeronimo fuhr mit den Zehen unter eine Verklumpung aus Wasserpflanzen, die in der Sonne rostrot geworden war und einen strengen Geruch absonderte. 3 Meter weiter bückte er sich über eine im Sand liegende Qualle. In sein schwarzes Gewand hineingegossen war Karl ein schwerer Block von Mensch, in seiner Fettleibigkeit klar umrissen, fremd in der fedrig weichen Landschaft, in der eins fließend ins andere überging. Plötzlich kam irgendwoher eine seltsame Wärme. Ihm klebte alles am Leib. Er merkte selbst, er hatte zu dicke Sachen an. »Kannst du überhaupt schwimmen?«, fragte er seinen Sohn. »Nein.« »Hast du schon einmal jemanden schwimmen gesehen?« »Nein.« »Einen Hund vielleicht?« »Einen Hund schon oft.« »Geh nicht zu weit hinein.« »Aber wenn nötig, mach's wie der Hund. Festkrabbeln, keine Sekunde aufhören und den Kopf über Wasser halten.« »Wer sich schneller ausgezogen hat,« rief Jeronimo. Karl fand den Ausgang vorhersehbar, trotzdem beeilte er sich, er wollte kein Spielverderber sein. Schon hörte er neben sich den Jungen rufen, »Gewonnen!« Und tröstend fügte der nackte Junge hinzu, »Aber du hast schöne Stiefel.« Das Milchgesicht vergrub seine Armbrust oberflächlich im Sand, damit niemand sie klaute. Dann schaute er Karl beim Ausziehen zu. Karl war es angenehm, dass er von Jeronimo genommen wurde, wie er war, ohne großes Nachfragen. Das war eine neue Erfahrung, dass der Junge den Gefährten in ihm sah, mit dem er etwas unternahm, mit dem er fortgeritten war und mit dem er schwimmen ging. Er fühlte sich befreit, als er seine Kleidung ganz abgelegt hatte. Nun war er wieder weiß, auch er ein Weißkunig, ein unerfahrener Mensch, blass, beinahe farblos. Obwohl die Sonne weiterhin nicht sichtbar war, ganz verhangen, hatte das Licht etwas Durchdringendes. Es hüllte alles aus, wie die sich nach vorne beugenden Wellen innen hohl wurden, kurz bevor sie kippten und fielen und sich auflösten im fliegenden Schaum. Jeronimo lief voraus, auch er ganz weiß, dieses Kind, bei dem überall die Knochen herauskamen, nur der kleine Hintern war rund. Seltsam, dass aus Kindern irgendwann plumpe Erwachsene werden. Juchzend ließ der Junge sich das Wasser über die Füße laufen, während Karl noch immer aufs offene Meer hinausschaute. Es reichte bis zum ungeheuren, glasigen Horizont, wo die eigentlich jenseits des Himmels befindliche Ewigkeit das Meer zu berühren schien. Dort über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Er hätte noch lange so geschaut, wenn Jeronimo ihn nicht gerufen hätte. Er solle endlich kommen. Ja, es ist Zeit. Als Karl bis zu den Knöcheln im Wasser stand, wusch er sich mit Meerwasser das von niemandem geneidete Gesicht. Dann verrichtete er sein Gebet, kniend im Schaum der auslaufenden Wellen. Er dankte Gott für die Schönheit der Welt und für die zerbrechliche Großartigkeit des Lebens. Er sagte: »Jetzt, Herr, komme ich.« In dem beglückenden Gefühl, gut gebetet zu haben, wie lange nicht, machte er einige Schritte ins Meer. Er wankte von den Wellen, die schäumend herandrängten, eine um die andere, wie Generationen einander folgen, Generation auf Generation, um dann zu brechen und im Sand zu verlaufen. Die nächste Welle kam und zog sich anschließend wieder zurück, weder besser noch schlechter als die davor, nicht dümmer oder klüger. Es ging einfach immer weiter, einmal höher, einmal flacher, gleichmütig und tröstlich. Im Rhythmus der anbrandenden Wellen sprang Jeronimo hoch und stieß Freudenschreie aus. Karl stand bis über die Hüfte im Wasser. Manchmal stürzte er beinahe. Er kämpfte um sein Gleichgewicht und ließ sich dann aus freien Stücken fallen und einige Meter zurück zum Strand tragen. Es schmeckte angenehm salzig auf den Lippen, nicht wie sonst immer dumpfig nach Fieber und Schweiß. Das empfand er, und wie er sich nun aufrichtete in den ausrollenden Wogen und aufs Neue hinausging, weiter als beim ersten Mal, hätte sein alter, mumienhafter Kopf auch der einer Robbe sein können, in dem Brausen und Glitzern, als Teil der Landschaft. »Ich glaube, ich bin gerade mit einem Fisch zusammengestoßen«, rief Jeronimo. »Da wird er sich aber erschreckt haben.« Das Kind lachte. Es verschwand in einem Wellental, und als es kurz darauf von der nächsten Welle hochgehoben wurde, zurück in Karls Gesichtsfeld, konnte Karl sehen, dass der Junge glücklich war. In den drängenden, schäumenden und glitzernden Wogen erwachte nun auch in Karl die Fähigkeit zum Unbeschwerten. Er hob winkend den Arm und Jeronimo winkte zurück. Karl schien, der Junge lächelte herüber in der fliegenden, alles verwischenden Gischt. Also das ist das Leben. Das ist es, wozu man lebt. Ich bin hierher gekommen, um das herauszufinden. Er atmete tief und leicht. Der Tod könnte schön sein, wenn man gelebt hat. Er dachte es ohne Bitterkeit. Eine Welle schlug über ihm zusammen, und nachdem er sich aus dem Getümmel des Wassers wieder befreit hatte, hörte er Möwen kreischen. Jeronimo war ein gutes Stück von ihm entfernt, näher am Strand. »Kannst du mir sagen, wer ich bin?« rief Karl. Im Tosen der Wasserstürze hob Jeronimo die Hände hinter die Ohren zum Zeichen, dass er nicht verstand. »Wer ich bin?« Die Brandung toste jetzt nochmals lauter, und Jeronimo hob erneut die Arme und schüttelte den Kopf. Karl war die Antwort angenehm. Er spürte, dass er die letzte Grenze in seinem Innern überschritt. Er spürte, wie etwas von ihm abfiel. Er war so durchdrungen von diesem Gefühl, dass ihn schwindelte. Er wurde leichter und leichter. Es gab nichts anderes mehr als diesen Moment. Jeronimo jauchzte im Auf und Ab des Wassers, Eine große Welle trug ihn zum Strand. Karl lehnte sich zurück und die nächste Welle brach über seinem Kopf und das Wasser fuhr unter ihm durch, hob ihn hoch, es drehte ihn und das war's. Auch die Mönche haben ihre Gebete beendet. Die höher steigende Sonne macht sich bemerkbar. Eben noch war die Luft dunkelgrau wie angelaufenes Silber, jetzt ist es hell, Zeit, den Toten zu waschen. Drei Mönche betreten den Raum. Einer trägt einen Stapel weißer Tücher, darauf zwei messingfarbene Seifen. Dahinter ein großer mit nur einem Auge. Ein Krug mit Branntwein hindert ihn nicht, die Tür aufzuhalten für einen Novizen, den der Verstorbene wegen seiner schönen Singstimme aus dem Kloster in Guadeloupe eingetauscht hat. Der Novize, ein halbes Kind noch, trägt zwei Kübel mit dampfendem Wasser. Er wird bleich, als er den Toten sieht. In jenem Erschrecken beim Anblick einer Leiche, das man leichtfertig Respekt nennt. Hastig stellt er die Kübel ab, beugt Knie und Kopf. All diese Dinge, von denen der Tote nichts mehr zu wissen braucht. Die beiden Mönche fassen den nackten Leichnam unter den Achseln und ziehen ihn hoch. Die Bettstatt wankt. Frei Regler erinnert sich, was ein Lehrer an der Universität von Saragossa zu ihm gesagt hat. Der Schüler müsse dem Lehrer gehorsam sein wie ein Leichnam in den Händen des Totenwäschers. Er kann keinen Gehorsam erkennen, nur Teilnahmslosigkeit. Was die Mönche in Händen halten, ist grausam wirklich. Ein toter Körper, ein vollständig nebensächliches Ding, in dem alles gestorben ist, auch das Leid, das diesen Körper so zugerichtet hat. Es wirbelt in Frei Reglers Kopf, er weiß, wie verzweifelt Karl sich bemüht hat, nach dem Niederlegen der Kronen die Vertrautheit mit sich selbst zurückzugewinnen, trotz aller Zerrissenheit, gegen alle Zerrissenheit. Die Menschen klammern sich für gewöhnlich an viel geringere Erdendinge als Kronen und können trotzdem nicht loslassen. Jetzt wird Karl vor Gott treten, mit leeren Händen, mit nichts in Händen als sich selbst. Der Branntweingeruch im Zimmer ist schon nach kurzer Zeit so stark, dass man die Luft in Flaschen abfüllen könnte. Nach der durchwachten und durchbeteten Nacht hat Frei Regler das Gefühl, dass alles, was er sieht, an den Rändern verschwimmt. Auch seine Gedanken haben an den Rändern etwas Verschwommenes und breiten sich langsam aus. Deshalb geht er ins Arbeitszimmer und öffnet das Fenster links vom Schreibtisch. Dort bleibt er stehen. Er will warten, bis die verbrauchte Luft durch frische ersetzt ist. Auf dem Schreibtisch herrscht penible Ordnung. Was auffällt, die Nachträge zu Karls Autobiografie sind von heute auf morgen verschwunden. Im Luftzug von draußen atmet Frei Regler tief ein. Er findet, es ist schwer, gut zu schreiben. Es gehen einem allzu rasch die Wörter aus, wenn einem klar wird, dass einem die Welt nicht gehört. Auch die vielen Uhren rechts auf der Kommode und dem Bord nimmt Frei Regler wahr. Um 2 in der Nacht vom Kammerdiener zum Stehen gebracht, bezeigen sie Karls übersichtlich gewordene Beziehung zur Zukunft. Seltsam fett sind die Uhren geworden. Wie Hühner, die gierig Minuten und Stunden aufgepickt haben und jetzt da hocken mit vollen Bäuchen. Frei Regler lächelt oberflächlich. Alles andere in seinem Gesicht ist tief, die Furchen, die Gruben, die Höhlen. Die Mönche haben den Toten aus dem Bett gehoben und auf einen Stuhl gesetzt, alles wortlos. Regler achtet nicht weiter darauf. Die Männer wissen, was sie zu tun haben. Regler steht am Fenster, von wo aus er die Geschehnisse im Garten verfolgt. Dr. Matisse bewegt sich ganz anders als noch gestern, straffer. Er spürt den Aufwind. Gut, wird er sich sagen, endlich kommt wieder Leben in mein Leben. Matisse hat dem Aufenthalt in Juste nie viel abgewinnen können. Für ihn war es Zeit in totem Wasser. Der Sekretär indes, Van Male, lehnt erschöpft an einem Baum und beobachtet die Mägde, die über den Hof eilen. Er ist ebenfalls krank. Für ihn ist die Zukunft ein schmaler Bach mit einem morschen Steg. Matisse geht an Van Male vorbei, sagt ihm etwas ins Ohr. Van Male scheint zu wanken. Ist ihm schlecht? Ganz fahl sieht er dem Arzt hinterher, der in diesem Moment Oberst Quijada erspäht, den Major Domus. Es überrascht Frei Regler, dass Quijada von der Gartenseite hereinreitet, mit dem blonden Pagen hinter sich im Sattel. Weil er mit Quijada etwas zu besprechen hat. Bemerkungen des Erzbischofs von Toledo an Karls Sterbebett, beschließt er ebenfalls in den Garten zu gehen. Für einen Moment hat er Angst vor sich selbst, ihm ist unbehaglich im Wissen um die möglichen Folgen. Soll man es nicht einfach auf sich beruhen lassen? Gibt es nichts Wichtigeres? Doch dann tritt er auf die Galerie und nachdem er sich geschüttelt hat in dem Gefühl, er müsse eine Verzauberung loswerden, schlüpft er unter die schwarze Kapuze. Ich bin so unglücklich, immer die Nerven behalten. Aber warum finde ich sie nicht? Wenn etwas nicht mehr da ist, kann es nicht gefunden werden. Warum? Ja, warum? Die Fragen des Jungen sind Oberst Quijada lästig, doch will er den Wert der Trauer, die der Junge empfindet, nicht herabsetzen. Er legt Jeronimo beide Hände seitlich an die Oberarme und schaut ihn eindringlich an, bevor er ausweichend antwortet. Man kann einem anderen nicht erklären, was man selbst nicht versteht. Das leuchtet dir bestimmt ein. Oberst Quijada ist erstaunt über die Sanftheit in seiner Stimme. Er spürt, dass auch er feuchte Augen hat und schiebt es auf den Wind. Die Wahrheit ist, dass ihm das Herz bebt, wenn er an die Zukunft des Jungen denkt. Der Junge wird einen anderen Namen bekommen, ein anderes Leben. Und wenn er, so Gott will, eines Tages als alter Mann stirbt, wird er vergessen haben, dass er Jeronimo war. Der Junge weiß es nicht. Er weiß nicht, wer er ist, wird es vermutlich nie wissen. Er wird es schwer haben, wie jeder Mensch, der im Zweifel nirgends dazugehört. Schon den ganzen Tag gehen Quijada all diese Dinge durch den Kopf und er kann sie nicht festhalten. Mit einem aufmunternden Nicken gibt er dem Jungen die Zügel. Ein Rossapfel plumpst zu Boden. Quijada hört sich sagen, wie losgekoppelt von allem anderen. Binde es an, setz dich dort auf die Bank und rühre dich nicht weg, bis ich zurück bin. Gewiss, Senior. Ein weiteres geteiltes Vergnügen ist, dass Matisse herangelaufen kommt. Und oben bei der Villa wehen die Schöße von Frei Regler. Und weil Zusammenrottungen etwas Anziehendes haben, löst auch Van Male sich von dem Baum, an dem er eben noch lehnte. In Quijada stockt die Mechanik, man spürt seine ganze abweisende Verdrossenheit. Er sieht vorher, dass diese absehbar dienstlosen Schranzen ihn in Sachen ihrer eigenen Zukunft davon abhalten wollen, sich um die Planung der weiteren Schritte zu kümmern. Es darf jetzt nichts falsch gemacht werden. Noch vorgestern haben ihm diese Männer ins Gesicht gegähnt. Jetzt sind sie in Eile. Der Gang der inneren Uhren hat sich über Nacht jäh beschleunigt. Trauriger Verlust, sagt Matisse. Das Bad, das er zuletzt genommen hat, war mit Sicherheit keine Hilfe. In gewisser Weise, fällt Quijada dem Arzt ins Wort. Irgendwann ist halt Schluss. Seine eigenen Worte.
Matthias Brandt mit der 14. Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge gibt's wie immer ab sofort 7 Tage im Netz bei uns ndr.de/kultur und auch in unserer NDR Kultur App. Und morgen, wieder um 8:30 natürlich, ist es soweit, dann gibt es das große Finale. Dann hören Sie die letzte Folge der Reise nach Laredo.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Der Bundestag stimmt heute über steuerliche Entlastungen und ein höheres Kindergeld ab. Die bisherigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP wollen noch einmal gemeinsam stimmen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thorsten Lange.
Mit dem Gesetz wird der Grundfreibetrag um 300 Euro angehoben. Das ist der Teil des Einkommens, der nicht besteuert wird. Auch die Steuerkurve wird etwas geändert, um die sogenannte kalte Progression abzumildern. Dies beschreibt den Effekt, dass jemand, der mehr verdient als im Vorjahr, unter Berücksichtigung der Inflationsrate und des neuen Steuertarifs weniger Kaufkraft zur Verfügung hat. Das Kindergeld soll zum 1. Januar um 5 Euro angehoben werden, auf dann 255 Euro pro Monat. Auch der Kinderfreibetrag wird steigen. Der Gesetzentwurf sieht weiterhin vor, die Steuerklassen 3 und 5, die Verheiratete wählen können, abzuschaffen. Betroffene werden ab 2030 in die Steuerklasse 4 mit Faktor eingestuft.